Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben von Sunshine Live und Sonar.
Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben. Beziehungsweise heute ist es ja eigentlich ganz konkret der Podcast über Drogen, Sex und Nachtleben. Denn heute widmen wir uns ja diesem Klischee, dass Sexarbeit und Drogen zwangsläufig zusammengehören müssen. Vielleicht ist euch selbst auch schon mal aufgefallen, dass wenn man über käuflichen Sex redet, der Gebrauch von Drogen häufig direkt im gleichen Atemzug genannt wird. Stereotype wie alle SexarbeiterInnen sind drogenabhängig, das muss ja auch so sein, damit die ihre Arbeit überhaupt ertragen. Und sowas macht ja auch keiner freiwillig. Das sind so Aussagen, ne, die schnell, aber halt auch oft in den Raum geworfen werden. Wenn man dann aber genauer betrachtet, dann stellen solche steilen Thesen gerne Menschen auf, die mit Sexarbeit so viel zu tun haben wie, ja, ich jetzt. Ne? Ich bin auch schon mal über die Reeperbahn gelaufen oder habe die eine oder andere Netflix-Doku zum Thema gesehen, aber am Ende macht mich das halt noch nicht zur Expertin. Und weil das so ist, haben Andrea und ich uns heute eine absolute Fachfrau eingeladen. Undine de Rivier, sie ist nicht nur selbst Sexarbeiterin, sie ist auch Aktivistin und Autorin und engagiert sich in einem Verein, der Vivid heißt. Das ist ein Safer Nightlife-Netzwerk in Hamburg. Undine, so ist es auch richtig ausgesprochen, ja?
Undine, genau.
Undine. Undine, bevor wir in das heutige Thema so richtig einsteigen, magst du dich bitte noch mal ganz kurz vorstellen und wie natürlich deine Arbeit auch mit dem Thema zusammenhängt?
Ja, mit diversen Themen, die wir heute besprechen wollen. Also zum einen bin ich Sexarbeiterin seit mittlerweile, ich glaube, 27 Jahren in der Branche tätig, in verschiedenen Bereichen und bin Mitbegründerin des Berufsverbandes Erotische und Sexuelle Dienstleistungen. Den haben wir 2013 gegründet. Der ist mittlerweile eine der größten Sexworker-Selbstvertretungen Europas. Ansonsten bin ich, was das Thema Drogen angeht, bei Vivid Hamburg mit engagiert und habe dort jetzt die letzten 2 Jahre natürlich leider nicht so viel, aber davor regelmäßig Psycare gemacht in Hamburger Clubs. Also ich bin hauptsächlich an Clubs interessiert, bin ich so die Festivalgängerin, obwohl sich das vielleicht auch noch ändern kann.
Jetzt hast du gerade gesagt, du bist 27 Jahre Sexarbeiterin. Ich persönlich habe meinen Job häufiger gewechselt als Madonna ihre Bühnenoutfits. Das muss ja ein bisschen Passion auch haben. Also was ist denn für dich das Faszinierende an diesem Job?
Ich finde einfach die Vielfalt menschlicher Sexualität wahnsinnig spannend und das hat sich auch nie geändert. Und ich finde, das Großartigste an dem, was ich mache, ist, dass mir so unterschiedliche Interessen angeboten werden und angefragt werden bei mir. Ich habe mich schon lange spezialisiert auf, sagen wir mal, Wünsche abseits des Mainstream aller Art. Das heißt, auch so der normale Vanilla-Blümchen-Sex ist mit mir zu haben, aber die allermeisten Menschen haben zusätzlich irgendwelche Rollenspielfantasien oder Materialfetische oder spielen gern mit einem Machtgefälle, also sind auf irgendeine Art und Weise kinky. Und ich bin da auch für ganz, ganz viele verschiedene Szenarien und Ideen offen, weil ich es einfach so spannend finde, mich reinzufühlen in mein Gegenüber und was treibt die Person an und was kickt die eigentlich und warum vielleicht. Auch, also ich mache natürlich jetzt hier keine Psychoanalyse mit meinen Gästen, aber es ist schon auch spannend zu sehen, was vielleicht dahinter liegt und was so das zugrunde liegende Thema, das zugrunde liegende Bedürfnis ist hinter der jetzt exakt gewählten Strategie. Und das finde ich einfach total super und spannend und das hat sich auch nicht geändert in diesen vielen Jahren.
Kinky ist ein gutes Stichwort, Andrea. Wir sprechen ja heute nicht zum ersten Mal über Sex oder Sex und Body Positivity. Wir haben auch schon über die Mischung von Sex und Drogen gesprochen, oft auch in dem Kontext, also das Rave-Publikum eher so auf queeren Sex-Positive-Partys. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz zusammenfassen, wie so die Mischung ist und welche Effekte das vielleicht auch auf das Nachtleben hat.
Ja, und Dina hat es gerade auch schon so ein bisschen angerissen. Also ich selber nehme die queere Szene tatsächlich so wahr, dass dort ein wesentlich freieres Ausleben der eigenen Interessen, der eigenen Sexualität, auch der eigenen Vorstellung von sich selber in einem wesentlich geschützteren Rahmen möglich ist. Man wird meiner Meinung nach weniger bewertet. Man kann sich gerade, was auch so die eigene Körperlichkeit betrifft, sicherer, etwas sicherer bewegen. Ganz sicher ist es ja nie. Und ich finde das tatsächlich total faszinierend, was das auf Menschen für eine Auswirkung haben kann, wenn man sich tatsächlich ausleben kann. Vor allen Dingen der Frustrationspegel sinkt dann zum Beispiel. Ja, aber wie gesagt, queere Szene feiert sich einfach wesentlich schöner, komfortabler, würde ich sagen.
Und ich habe zum Beispiel beobachtet, also vielleicht ist es auch nur so mein persönliches Empfinden, aber ja, selbst bei Zalando gibt's mittlerweile Kinky Wear oder Latex. Ich habe so das Gefühl, es ist so ein bisschen in der Mitte angekommen. Selbst wenn es keine Sex-Positive-Party ist, sind die Leute, zumindest die Frauen, sehr viel freizügiger gekleidet als noch vor ein paar Jahren. Ist meine Wahrnehmung. Und ich persönlich habe auch das Gefühl, dass Sexualität offener gelebt wird. Aber Undine, was ist so dein Eindruck?
Also was die Partys angeht, auf jeden Fall. Mein Problem ist, dass ich mich so ein bisschen in einer Bubble befinde. Ich bin viel auch auf diesen Arten von Partys, auf den King-Rave-Partys. Das ist auch so mein Zuhause, feiertechnisch. Und es ist so, dass ich relativ wenig mit Menschen zu tun habe, die nicht sexpositiv sind, sowohl beruflich als auch in meinem Privatleben. Deshalb kann ich jetzt ganz schlecht sagen, inwieweit sich das so viel verändert hat. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass die Partys, also dass diese expliziten Kink-Partys etwas zugenommen haben. Da bin ich früher immer nach Berlin gefahren, hier von Hamburg aus, um das zu erleben. Und mittlerweile touren auch die Veranstalter wesentlich mehr. Und auch in Hamburg selbst sind jetzt einige mehr Events aufgepoppt, die ich spannender finde. Früher war ich da viel auch auf Fetischpartys, also so expliziten Fetisch- und BDSM-Partys. Aber die fand ich oft so ein bisschen steif, würde ich sagen, und sehr in Rollen verhaftet. Also auch gerade so diese dominant-devoten Rollen. Und ich persönlich bin wesentlich mehr Hedonistin und tue einfach die Sachen, die sich im Moment mit dem Gegenüber, der Person gut anfühlen, die ich da vor mir habe, als dass ich mich auf so bestimmte Rollen festlegen möchte. Und da ist es oft so ein bisschen geclasht. Und ich habe das Gefühl, da hat sich sehr, sehr viel mehr vermischt. Gerade auf diesen Partys erlebe ich das als ganz, ganz angenehm, dass man auch queeres Publikum hat, da sich auch die Interessen mischen können. Also auch, was jetzt so viele von diesen Fetisch- und SM-Partys sind sehr, sehr heteronormativ. Und da zu sehen, dass das auch bunter wird und dass einfach auch die Leute, die vielleicht so ein bisschen homophob sind, da eher wegbleiben. Das sind meistens sowieso auch die Leute, die ansonsten so ein bisschen verbissen und anstrengend sind. Und das hat man dann da alles nicht, wenn sich das vermischt. Und das finde ich wahnsinnig schön. Ja,
das ist tatsächlich der wichtigste Aspekt auch, ne? Dass man sich gerade als weiblich gelesene Person denn dort auch wirklich wohlfühlen kann und aufmachen kann, weil man halt nicht Angst haben muss. Oder sagen wir mal so, die Wahrscheinlichkeit, dass man blöd angemacht wird oder angegrabbelt wird, ohne dass man sein Okay gegeben hat, ist wesentlich geringer.
Geringer, also, ja. Ich würde auch nicht sagen, das gibt's gar nicht, aber ich würde auch sagen, das ist geringer. Es hat natürlich auch viel zu tun wie die Party sonst organisiert ist. Also ja. Gibt's eine Awareness, wie ist die Screening an der Tür und so weiter. Also es macht schon auch alles einen Unterschied, aber gerade auch der Vibe von so einer Party, klar, von vornherein siebt das schon einige Leute aus.
Und Dine, jetzt eine Frage. Ich habe ja gedacht, ne, in Zeiten von Tinder und Sex-Positive-Partys, ne, also keine Ahnung, gehen ins Kitty, Sex ist überall gratis erhältlich. Ich habe eigentlich gedacht, die Nachfrage an deinem Gewerbe bzw. deiner Dienstleistung hätte abgenommen. Ist das so oder?
Nee, überhaupt nicht. Ja? Nein, also das kann ich wirklich gar nicht behaupten. Also ich ganz persönlich habe natürlich auch ganz viele Stammgäste, die ich schon seit Jahrzehnten tatsächlich mittlerweile kenne. Also ich bin jetzt seit 22 Jahren jetzt in Hamburg. Und habe da einfach ganz, ganz viele Stammgäste, mit denen ich über die Jahre und Jahrzehnte immer wieder zu tun hatte. Natürlich kommen auch immer wieder neue dazu. Und es ist einfach auch nochmal was anderes, ob du private Sexualität auslebst oder sowohl von der Anbieterseite als auch von der nachfragenden Seite innerhalb der Sexarbeit. Was ich anbiete, ist natürlich einen ganz, ganz klaren Fokus auf die Bedürfnisse meines Gegenübers. Wenn mir das auch Spaß macht und wenn ich da auch was für mich mitnehmen kann, ist das super und das tue ich natürlich auch gerne. Aber der Fokus liegt darin, die Fantasien der Person auszuleben und mich da rein zu versetzen, die zu mir kommt und mir ihre Bedürfnisse dort entgegenbringt. Und es findet zum einen nicht jeder sofort einen Partner oder eine Partnerin, um eine ganz bestimmte Fantasie auszuleben. Und manchmal ist es auch spannender oder interessanter, das mal mit einer Person zu machen, die man noch nicht so super gut kennt oder mit der man nicht privat verbandelt ist auf irgendeine Art und Weise. Und es ist einfach nochmal ein ganz anderes Bedürfnis. Also es ist auch, wenn die Leute selber gerne kochen, heißt das nicht, dass sie nicht auch gerne essen gehen. Also das ist einfach nochmal ein anderer Ansatz.
Das ist ein sehr schöner Vergleich. Sag mal, welche Rolle spielen denn Drogen in der Sexarbeit? Ich habe schon rausgehört, du machst deinen Job mit Passion. Also es ist nicht so dieses Klischee, dass du dir erstmal ein Näschen gönnen musst, bevor du loslegst, ne?
Nein, das stimmt, das ist tatsächlich nicht nötig. Also ich persönlich halte das Thema tatsächlich in meiner Arbeit total raus, weil ich gerade so im BDSM-Bereich natürlich auch öfter mal mit Praktiken spiele, die vielleicht gefährlich sein könnten körperlich und wo es dann auch einfach darum geht, mir sicher sein zu können, dass mein Gegenüber die Lage noch richtig einschätzen kann. Und es ist so, dass ich das Gefühl habe, im Kommerziellen persönlich habe ich einfach auch ganz, ganz wenig Kontrolle darüber, was mein Gegenüber vielleicht sonst noch so treibt. Also wenn die Person beispielsweise mit irgendeiner Substanz intus bereits kommt und man da jetzt noch eine andere Substanz drauf tun würde, dann könnte das möglicherweise zu Wechselwirkungen führen, die man nicht übersehen kann. Und ich weiß nicht unbedingt, ob die andere Person da unbedingt mir alles erzählt und so weiter. Also ich finde das persönlich ein bisschen heikel. Aber ich weiß natürlich, dass das Thema innerhalb der Sexarbeit durchaus eine Rolle spielt. Das kommt ganz, ganz drauf an, in welchem Bereich man arbeitet, für welches Zielpublikum, zu welcher Uhrzeit. Also ich zum Beispiel arbeite fast ausschließlich tagsüber. Ich habe ganz gelegentlich mal so abends Treffen dann irgendwo im Restaurant und dann geht man eben noch ins Hotelzimmer. Aber ich habe nicht so das Feierpublikum auch. Wenn man jetzt auf dem Kiez arbeitet nachts und hauptsächlich sich mit Touristen beispielsweise beschäftigt, die da einen drauf machen wollen, dann ist es schon mal ein ganz anderes Publikum. Da sind von vornherein schon mal sehr, sehr viele Leute alkoholisiert. Und dann kommen manchmal eben auch noch andere Substanzen dazu und ins Spiel. Und also man kann Sexarbeit total easy machen, ohne dann mit dem Thema überhaupt in Kontakt zu kommen. Es gibt aber auch Bereiche, da ist es fast gang und gäbe und wird schon fast erwartet, dass es da irgendwie Möglichkeiten gibt, gemeinsam zu konsumieren oder dass die entsprechende Kollegin was besorgt oder dass man was mitbringen darf und was teilt und so weiter. Also das ist schon auch Thema.
Okay, also so wirklich, wie man das aus, ich sag jetzt mal, schlechten Hollywood-Filmen kennt, die privaten Partys mit Koks-Buffet oder in den Swingerclubs, wo man dann quasi, das gibt's auch, ja, das kann man so auch buchen.
Ja, da sind wir jetzt, also du meinst jetzt die privaten Partys mit Sexworkern, es gibt natürlich auch private Sexpartys, die nicht kommerziell sind, so.
Ja.
Also es gibt die Szene, wo irgendwie Menschen Sexworker dazu buchen und dann konsumiert wird, es sind aber auch ganz normale Begegnungen, so 1-zu-1-Begegnungen in Bordellen, wo dann gemeinsam konsumiert wird. Das Kokain spielt natürlich eine ganz, ganz große Rolle, so als die Sexdroge, sagen wir mal, oder gerade auch die Kombination von Alkohol und Koks und gerne mal auch noch Poppers dazu des Öfteren. Das ist in manchen Clubs, manchmal auch gerade so die Nachtclubs, die dann auch eine Bar haben, wo es dann noch Zimmervermietung dabei ist und so weiter, ist das verbreitet, aber auch teilweise in anderen Bordellen. Wie gesagt, gerade so, wenn es Vergnügungsviertel, Partyszene, Kneipen, Clubs und Bordelle alles so miteinander gemischt ist, dann ist das wesentlich weiter verbreitet.
Jetzt hatten wir hier in Berlin ein großes, es gab sogar eine Kampagne gegen G in Clubs. Jetzt ist G allerdings auch so eine Substanz, die gerne auf Sex-Positive-Partys gebraucht wird, eben weil sie sehr enthemmend wirkt. War das bei euch in Hamburg auch ein Thema?
Also zum einen, wenn wir jetzt von den sexpositiven Partys wieder sprechen, es gab Fälle, also auch in der Psycare, wo ich Leute betreut habe, die G-Konsum oder ein bisschen zu viel G-Konsum hatten. Das kommt vor. Ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass das ein Riesenthema ist. Aber ich bin jetzt also die letzten 2 Jahre, wie gesagt, hat ja nicht viel stattgefunden. Davor ist es mir jetzt auch persönlich nicht so oft untergekommen. Also ich habe da die Diskussion in Berlin mitbekommen, so ein bisschen mit Erschrecken, vor allen Dingen, weil es teilweise ja auch sehr in die Richtung ging von Harm Reduction machen wir da nicht mehr, sondern das ist was jetzt wirklich ausgegrenzt gehört. Und das, finde ich, ist einfach für keine Substanz die richtige Herangehensweise, egal ob man die jetzt persönlich für gefährlich hält oder was da jetzt die Interessen sind oder für besonders gefährlich. Ein großes Problem mit G besteht ja auch vor allen Dingen im Mischkonsum, in der Überdosierung. Die Substanz als solche ist ja erstmal, wenn man es genau nimmt, weniger gefährlich als Alkohol.
Aber hätte ja sein können, dass es da auch irgendwie, weiß ich nicht, so ein Movement gibt, G in Swingerclubs oder keine Ahnung.
Also ich habe schon mal Schilder gesehen, vor allen Dingen in Gay-Clubs und manchmal auch auf gemischten Partys, aber nicht so massiv, wie ich es tatsächlich auch in Berlin schon erlebt habe, dass so ganz klar an der Tür schon steht, das und das nicht. Kann sein, dass ich das auch mal gesehen habe, aber es war nie so sehr Thema, hatte ich den Eindruck. Also auch nie, dass irgendwie jemand jetzt mal explizit. Ja, doch, ich habe es auch schon erlebt, dass sie im Club im Einlass explizit geschaut haben nach Flüssigkeiten und dann auch teilweise G-Tests durchgeführt haben. Also dann das irgendwie auf dem Papier mit einem Edding oder so und zu gucken, ob das jetzt ein Lösungsmittel ist. Das habe ich auch schon erlebt, aber jetzt auch nicht so. Ich glaube, es war nicht so eine große öffentliche Diskussion.
Du hast ja auch eben gerade selbst gesagt, du bist clean und deine Kundinnen hast du am liebsten auch clean. Ja. Gibt es denn trotzdem so Faktoren, wo man von vornherein schon sagen kann, in dieser Arbeitssituation ist die Wahrscheinlichkeit einfach groß, dass man mit Drogen und Alkohol oder alkoholisierten Menschen umgehen muss? Du hast eben gerade schon gesagt, die Uhrzeit spielt eine große Rolle, das Klientel, so Touris oder so Feierpublikum auch eine große Rolle. Welche Faktoren außerdem noch?
Ich glaube, das ist es in erster Linie. Also es sind die Locations, in wo arbeite ich, zu welcher Uhrzeit arbeite ich. Im Prinzip ist es auch wie Taxifahren. Ich kann tagsüber irgendwo in einem Büroviertel Taxi fahren. Da habe ich ganz andere Klienten als und nachts im Vergnügungsviertel ist die Wahrscheinlichkeit wesentlich größer, dass mir da immer jemand den Rücksitz vollkotzt. Also es ist wirklich, es ist die Location, es ist die Uhrzeit und ansonsten. Das Einzige, was manchmal noch eine Rolle spielt, ist, dass man so im BDSM-Bereich, im, sagen wir mal, Klinik-Fetisch nennt sich das dann viel, was dann mit Rollenspielen zu tun hat, die ärztliche Behandlung nachspielen in irgendeiner Form. Und da gibt es dann zum Beispiel, Prokain ist ein Thema, das ist so eine Grauzone, weil Prokain als solches erstmal legal verfügbar ist in der geringen Konzentration und dann aber natürlich eigentlich nicht dazu gedacht ist, dass man da jemand intravenös irgendwie an einen Prokaintropf hängt oder dann Prokain in den Schwellkörper spritzt oder so. Also es gibt dort diese halb legal schwierigen Sachen, die dann natürlich hauptsächlich dann zu einem Problem werden, wenn es ein Problem gibt, beispielsweise durch irgendeinen Mischkonsum oder durch gesundheitliche Probleme, die dann unvorhergesehenerweise damit auftreten. Also das ist vielleicht so die einzige Richtung Fetisch, bei der Konsum von vornherein ein bisschen mehr im Vordergrund steht. Wobei das jetzt auch nicht für alle Studios gilt, möchte ich jetzt auch nicht sagen. Man kann jetzt überall reinwalzen, wo jetzt Klinikbehandlung draufsteht. Aber da ist die Wahrscheinlichkeit doch auch schon ein bisschen höher.
Gibt es eigentlich KollegInnen, die auf Substanzkonsum spezialisiert sind, also die, weiß ich nicht, sowohl gut mit dem mit euren KundInnen umgehen können, die konsumieren, aber weiß ich nicht, auch eine besonders, die einfach wissen, sie selbst halten auch besonders viel aus oder vertragen besonders viel oder die kann man buchen, wenn es richtig lange gehen soll oder so.
Ja, ja, definitiv. Also es gibt auch einfach KollegInnen, die also entweder, weil sie selbst gerne konsumieren und auch selbst gerne mit Gästen konsumieren oder weil sie eben die Menschen besonders gut handeln können und weil es natürlich auch so ist, dass jemand, der jetzt gerade aber konsumiert, der kann zum Beispiel sehr, sehr lange keinen Orgasmus haben und also oft und die Zeit vergeht wie im Fluge, ja. Also da bucht man natürlich dann Stunden um Stunden und legt dann noch ein paar Stunden drauf. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit wesentlich größer, dass da auch einfach sehr, sehr lange Sessions gebucht werden, teilweise dann sogar ein ganzes Wochenende durch. Und das ist natürlich, wenn das für die alle Beteiligten in Ordnung ist, ist es natürlich gut verdientes Geld dann in der Zeit. Insofern ganz klar gibt es KollegInnen, die sich auch darauf spezialisieren, ja.
Welche Konsummotive kennt ihr beiden denn so aus dem sexpositiven Bereich? Ich kann mir vorstellen, Undine, bei dir ist es auch vielleicht ganz oft so, dass man sich so ein bisschen Mut antrinkt oder anzieht oder einfach die Hemmschwelle überwinden möchte, ne?
Ja, ich glaube, es ist einfach aber auch sehr, sehr viel Hedonismus. Also ich glaube, dieses Alkohol trinken, um die Hemmschwelle zu senken, ist grundsätzlich sehr, sehr weit verbreitet. Ja, also es ist überhaupt die Frage, ich meine, es gibt viele Menschen, die haben so gut wie nie sober Sex in irgendeiner Variante, sondern haben immer zumindest mal ein Glas Sekt oder so am Start. Und Hemmschwelle senken ist ein Thema, aber natürlich machen einfach auch eine Menge Substanzen von vornherein einfach Lust. Und ich habe das auch schon sehr oft gehört, dass es einfach eine große Erweiterung ist auch, dass der Vorlieben und der Interessen und dass ganz viel zum Vorschein kommt, was man nüchtern vielleicht gar nicht so geil finden würde, was dann natürlich auch wieder zu einem Problem kommen kann, wenn man dann hinterher sieht, was man so alles getrieben hat und denkt so, um Gottes Willen, war das jetzt wirklich alles in Ordnung? Also die Fälle gibt's natürlich auch. Und Senken der Hemmschwelle, Erweiterung der sexuellen Interessen und einfach grundsätzlich leichter in die Stimmung zu kommen und sich auch mal Dinge zu trauen. Und dann natürlich halt auch irgendwann eine Gewöhnung. Also das ist natürlich auch, manchmal wird es dann zum Problem, wenn dann Sex und Konsum so stark verknüpft sind, dass man Sex ohne Konsum eben gar nicht mehr haben mag oder sich das nicht mehr vorstellen kann. Und muss man, wenn man das dann möchte, natürlich gucken, auch wie man das wieder entdröselt. Das ist nicht ganz immer so einfach.
Wir hatten ja auch schon eine Folge zu sexpositiven Partys und auch zu G. Damals hat Martin gesagt, er nimmt das auch, er mag Substanzen, weil das macht für ihn die Sexualpartner halt auch einfach oft schöner, ne? Weil er sagt, nüchtern, es klingt so unromantisch, aber er hat gesagt, nüchtern würde er gar keinen finden, wo er dann irgendwie erfahrungsbereit wäre. Und das ist dann halt sehr zielorientiert. Du, Andrea, welche klassischen Drogen, ne? Wir haben jetzt ganz oft über G schon, auch und über Kokain, Poppers viel auch. Welche Drogen sind sonst noch sehr beliebt in dieser Kombination?
Genau, also grundsätzlich auf jeden Fall MDMA und Ecstasy. Da hatten wir auch schon ein bisschen in den Folgen, vorangegangenen Folgen drüber gesprochen. Alkohol und Kokain hat Undine gerade auch schon erwähnt. Und dann natürlich auch ganz stark szeneabhängig Mephedron, Poppers, Viagra, Crystal, Speed, GHB bzw. GBL. Und ja, das ist es eigentlich vom Prinzip. Und ich glaube, also es kommt grundsätzlich ja immer auf das Setting an und wie die Party an sich gestaltet wird, wer da ist, wenn es keine Party, also wenn es eher eine Privatparty ist, wie lange es geht und so weiter. Also es kommt vom Prinzip her auf mehrere Faktoren an. Und ich würde auch gerne beim Konsummotiv noch ergänzen, dass es ja auch teilweise um so eine Abrufbarkeit geht. Das hatten wir hier in Berlin schon häufiger als Thema, dass halt die Arbeitswoche zu voll ist und dann möchte man gerne sich am Wochenende dann doch wieder ausleben und dass auch genau dafür Substanzen gebraucht werden, um dann halt zu sagen, okay, dieses Wochenende, ich würde gerne das und das ausprobieren, ich habe Lust auf das und das und manchen Menschen gelingt das dann halt nicht so gut auf Abruf, Sexualität auszuleben. Und dann kommt ja auch noch diese ganze Schamkomponente dazu, die ja teilweise antrainiert ist, gesellschaftlich bedingt. Viele Leute haben noch andere Schranken im Kopf und dabei kann das auch helfen. Das sollte man nach Möglichkeit reflektiert tun. Das heißt, wenn ihr das erlebt habt, danach einfach nochmal gucken, wie ging es mir davor, danach, dass man nochmal so ein bisschen schaut, dass das Erlebte auch verarbeitet wird. Wir sprechen ja dann immer von Integration.
Also Andrea hat gerade gute Gründe auch genannt, warum Menschen Sex und Drogen kombinieren. Sag mal, Undine, gibt es denn auch Kunden, die irgendwie erwarten, dass man Drogen mitbringt?
Ja, klar. Also das Party-Favors irgendwie mitzubringen, ist durchaus ein Wunsch, der öfter mal herangetragen wird an KollegInnen. Und also das ist natürlich auch für manche dann ein spannendes Ding, weil man dann natürlich auch noch was mitverdienen kann direkt mit dem Dealen dann nebenbei. Und ist natürlich rechtlich noch gefährlicher als alles andere, aber wird nachgefragt. Und teilweise ist es so, dass dann wirklich die jeweilige SexarbeiterIn die Sachen mitbringen. Teilweise ist es aber auch einfach so, dass das dann eine Connection vermittelt wird, die das dann dorthin liefert, wo dann miteinander sich getroffen wird. Das kommt auf jeden Fall auch vor, ja.
Wie ist denn das denn mit dem Drogennotfall? Also wenn dann halt was passiert, weil du hattest ja vorhin auch angesprochen, manchmal weiß man ja auch gar nicht, was die Kundinnen vorher konsumiert haben. Manches wird ja dann auch verschwiegen. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, der Klassiker Viagra, wenn man gibt das schon gerne zu. Und da frage ich mich tatsächlich gerade so Mischkonsum mit Poppers dann, das ist ja durchaus echt gefährlich. Was passiert, wenn was passiert?
Ja, dann mit Glück können die Beteiligten damit umgehen. Also natürlich führt das teilweise zu Problemen und es können sich noch Probleme miteinander vermischen, wenn dann nicht im Fall der Fälle der Notarzt gerufen wird, weil das irgendwie eine peinlich sexuelle Situation ist, die man jetzt nicht offenbaren will in irgendeiner Form, wenn da Sexualität ausgelebt wird, wenn vielleicht sogar der Gast selber drum bittet, da jetzt niemanden zu holen, weil er vielleicht irgendwie anderweitig gebunden ist und das jetzt heimlich gemacht hat, oder wenn das jetzt in einem queeren Bereich oder in einem Gay-Bereich stattfindet und die Person da nicht geoutet ist und so weiter und so weiter. Also da kommen teilweise echt Probleme zusammen und die machen das gefährlich, ja. Also das ist zum einen das Drogenstigma, zum einen dann das Sexwork-Stigma oder das Sexstigma per se macht das teilweise eine ganz, ganz explosive und schwierige Mischung, ja. Und man kann einfach nur hoffen, dass im jeweiligen Einzelfall jemand da ist, der eine erste Hilfe im Drogennotfall sich gut genug auskennt, um das zu leisten und die Situation gut genug einschätzt und einen Notarzt holt. Also zur Not eben auch, wenn die Person sagt, nee, lieber nicht, aber es hilft ja nichts, ne? Also es nutzt ja nichts, wenn die Frau zu Hause nichts wissen darf und derjenige kriegt dann aber ernsthafte gesundheitliche Probleme, da hat ja nur auch keiner was davon.
Und Dino, du hast dieses Stigma jetzt schon angesprochen, ne? Weil ich meine, nicht nur die Elektroszene, sondern natürlich auch SexarbeiterInnen sehen sich häufig mit dem Vorwurf konfrontiert oder auch ein sexpositives Umfeld, das Drogengebrauch fördert. Würdest du dem zustimmen? Wie siehst du das?
Also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das mehr Drogen fördert, als es das im privaten sexuellen Kontext tut. Also Menschen konsumieren miteinander Dinge, wenn sie miteinander Sex haben. Das tun sie, egal ob das jetzt kommerzieller oder privater Sex ist. Und das wird super gerne auch in einen Topf geworfen oder wurde das vor allen Dingen auch früher noch viel, viel mehr. Wir haben ja jetzt seit 2001 sind in Deutschland Bordelle legal. Vorher war das Förderung der Prostitution, der Paragraph ist 2001 abgeschafft worden, ist aber immer noch viel in den Köpfen der Leute drin, interessanterweise, sodass an sich lange jede Unterstützung von Sexarbeit, jede Organisation, also jedes zur Verfügung stellen von Mitteln, die über ein leeres Zimmer im Prinzip hinausgingen, also selbst wenn man Kondome zur Verfügung gestellt hat oder saubere Handtücher, war das vor 2001 im eigentlichen Sinne Förderung der Prostitution. Wow. Das heißt, dass die Organisation von Sexarbeit, dadurch, dass sie illegal war, natürlich ganz gerne mal Hand in Hand einherging, dass es von Leuten organisiert wurde, die auch ansonsten illegale Dinge tun, die illegal oder illegalisiert sind. Und Sex und Drugs passen eh ganz gut zusammen. Und deswegen ist eben auch organisierte Sexarbeit und organisierte Verkauf von Drogen oft von denselben Leuten gemacht worden. Ich habe den Eindruck, dass sich das durchaus entzerrt hat, seit eben Bordelle legal sind. Jetzt haben wir seit 2017 noch ein neues Gesetz, was jetzt das noch stärker reguliert, was teilweise auch wieder die Sachen wesentlich mehr verkompliziert hat, weil es eben jetzt auch nicht mehr so einfach ist, dass sich Sexworker jetzt zusammenschließen und sich selber organisieren, sondern die brauchen jetzt auch eine Bordelllizenz, selbst wenn es nur zwei sind. Aber das ist auch nochmal ein ganz anderes Thema, ist aber auch schwierig. Also ich kann da tatsächlich aus persönlicher Erfahrung und aus der Beobachtung der Szenen sagen, je mehr die Sachen einfach integriert werden, entstigmatisiert und entkriminalisiert vor allen Dingen, desto geringer werden die Probleme und desto besser funktioniert Aufklärung und Harm Reduction und vernünftiger Konsens und Reden miteinander und desto geringer wird das Risiko für alle Beteiligten, und zwar sowohl beim Konsum als jetzt auch innerhalb der Sexarbeit.
Auf jeden Fall, das würde ich auch nochmal unterstreichen, weil wir haben ja hier in Berlin auch das Frauentreff Olga, eine Kontakt- und Beratungsstelle für SexarbeiterInnen, die sich auch bezüglich Drogengebrauch dort beraten lassen können, wenn sie möchten. Und da nehmen wir das subjektiv, ne? Also Daten sind auch da schwierig, aber subjektiv nehmen wir das schon manchmal so wahr, je prekärer die Arbeitssituation und vor allen Dingen je ungeklärter der Aufenthaltsstatus auch häufig ist, desto wahrscheinlicher wird Drogengebrauch. Und Undine hat es gerade gesagt, wenn wir das entstigmatisieren, mehr legalisieren, vor allen Dingen mehr auch drüber sprechen und vor allen Dingen auch Frauen, die dieser Beschäftigung nachgehen möchten, das ermöglichen, stigmafrei, dann könnte ich mir vorstellen, dass gerade in den prekären Lebenslagen in Bezug auf Sexarbeit sich da auch nochmal ordentlich was tut.
Andrea, das wollte ich dich jetzt gleich fragen, aber bevor du abschließend vielleicht noch ein paar Tipps gibst, wo sich nicht nur SexarbeiterInnen, sondern auch Kundinnen beraten und informieren lassen können, wollte ich Undine natürlich noch abschließend fragen. Du hast gerade ganz viel auch davon geredet, was sich verbessern könnte in deinem Arbeitssetting und was förderlich wäre für die Harm Reduction. Ich denke auch, die Zeit von Corona hat einiges erschwert. Wie ist denn die aktuelle Lage, beziehungsweise was würdest du dir wünschen? Was ist das Wichtigste, wenn du dir drei Dinge wünschen könntest, die euren Arbeitsalltag angenehmer gestalten? Welche wären das denn?
Sprechen wir jetzt von der Sexarbeit? Ja, da auf jeden Fall auch eine vollständige Entkriminalisierung. Also wir haben seit 2017 das Prostituiertenschutzgesetz. Das ist ein neues Sondergesetz gewesen, was zwar Schutz im Namen hat, was aber sehr repressiv ist und was regional sehr unterschiedlich umgesetzt wird und teilweise wirklich als Waffe gegen Sexworker benutzt wird, weil das darüber eben wesentlich schwieriger geworden ist, sich auch zusammenzutun, zusammenzuschließen, wegen der Bordelllizenzierung. Außerdem ist es ein stark diskriminierendes Gesetz, weil Sexworker dazu gezwungen werden, sich anzumelden bei einer Behörde, die auch regional sehr unterschiedlich ist. Teilweise sind das Spezialbehörden, teilweise ist es das Ordnungsamt. Und weil dort einfach Daten erhoben werden, die datenschutzrechtlich eine Katastrophe sind. Also Daten über das Sexualleben dürfen eigentlich gar nicht erhoben werden nach der EU-Datenschutzrichtlinie, und Deutschland macht es jetzt trotzdem. Also da hatten wir auch schon eine Verfassungsbeschwerde am Laufen und sind jetzt gerade auch wieder dabei. Die ist per se jetzt so nicht angenommen worden, leider damals, sondern wir müssen uns tatsächlich durch die Instanzen durchklagen, was das angeht. Und also dieses ganze Gesetz ist eine Riesenkatastrophe. Das sähe ich gern abgeschafft und würde mir einfach eine Integration von Sexarbeit in das ganz normale Rechtsgefüge wünschen, von Substanzkonsum natürlich auch, weil das ist genauso sinnlos. Also einfach eine Normalisierung, eine Entstigmatisierung auch beider Bereiche. Und Sexwork spezifisch einen ganz klaren Abbau des Stigmas und generell gibt es natürlich auch viele Probleme, die sich gar nicht innerhalb der Sexarbeit lösen lassen, weil sie auch nicht ein Sexwork-Problem sind. Also dass viele Menschen in der Sexarbeit arbeiten, deren Traumjob das nicht unbedingt ist, liegt einfach am Wohlstandsgefälle, an der sozialen Schere und an Armutsproblemen, die sich aber auch nicht lösen lassen innerhalb einer Branche. Und ich sage immer gerne, wenn wir erreicht haben, was wir erreichen wollen, dann sind Menschen aller Geschlechter in der Sexarbeit tätig, die darauf Lust haben und alle anderen können andere Dinge tun. Und Menschen aller Geschlechter können Sexarbeit in Anspruch nehmen, wenn sie das möchten, haben aber auch andere Möglichkeiten, weil die Gesellschaft einfach weniger verklemmt ist. Und ich wünsche mir auch wünschen, dass wir irgendwann in ein Bewerbungsschreiben schreiben können. So, ich war von dann und dann als selbstständige Sexarbeiterin tätig und da habe ich dieses und jenes gelernt und jetzt möchte ich mich gerne bei Ihnen bewerben. So, ne? Jobs wechseln öfter, wie du vorhin auch schon meintest. Und dass einem auch nicht so das Leben verbaut wird oder man jetzt irgendwie lügen muss dadurch.
Ja, das klingt schön.
Auf jeden Fall. Andrea, du hast Olga vorhin schon so positiv erwähnt. Welche Anlaufstellen gibt es denn sonst noch für Interessierte?
Also in Berlin gibt es auf jeden Fall Hydra als Beratungsstelle. Einfach googeln, findet man sofort. Und es gibt auch noch Transsexworks. Das ist ein Peer-Ansatz. Also dort unterstützen TranssexworkerInnen sich ja untereinander einfach und geben sich gegenseitig Tipps, Best Hacks oder wo man sich hinwenden kann, wenn man Unterstützung braucht. Die haben unter anderem auch einen Insta-Channel, den man abonnieren kann. Für Kundinnen empfehlen wir eine Drogenberatungsstelle, wenn es um den Konsum von Substanzen und Sex geht, sich da mal beraten zu lassen. Man kann damit in Berlin auch zu Schwulenberatung gehen, wenn es die richtige Adresse für einen ist. Auch da kann man solche Themen besprechen, vor allen Dingen auch die etwas riskante Verknüpfung von Sex und Drogen. Und dann natürlich, hey, wer regelmäßig wechselnde GeschlechtspartnerInnen hat, hatten wir auch schon öfter, sollte sich regelmäßig testen lassen. Was heißt regelmäßig? Alle 3 bis 6 Monate, wo kann man das machen? Im Checkpoint Berlin auf jeden Fall, aber auch in den Gesundheitszentren in Berlin.
Undine, habt ihr sowas wie einen Arbeitsverband oder eine Gewerkschaft, in der ich mich als Arbeiterin dann engagieren kann?
Ja, genau. Also das ist der Berufsverband Erotische und Sexuelle Dienstleistungen, den ich 2013 mitgegründet habe. Unter berufsverband-sexarbeit.de ist das erreichbar. Und das ist mittlerweile die größte Sexworker-Selbstvertretung Europas. Und wir unterstützen uns da auch gegenseitig in allen möglichen Belangen.
Ich hoffe, ihr habt nun eine Idee, welche Anlaufstellen ihr für weitere Informationen kontaktieren könnt. Natürlich könnt ihr uns auch immer direkt anschreiben, ob jetzt über die Kanäle von Radio Sunshine Live oder eben über Sonar, safer-nightlife.berlin. So ein kleiner Wissenstransfer, den wir aus der heutigen Folge ja mitgenommen haben, das war, dass Mischkonsum mit Poppers gefährlich ist. Das haben wir heute gelernt und über die Gefahren von Mischkonsum wollen wir in den kommenden Wochen noch viel mehr erfahren, denn in den kommenden Wochen, da haben wir eine Doppelfolge Mischkonsum mit Eli geplant. Eli ist Apothekerin und freiwillige Mitarbeiterin vom Chillout Potsdam und sie steht uns Rede und Antwort, was man mischen kann oder was man besser nicht mischt. Schaltet gerne ein, wenn ihr möchtet. Wir freuen uns auf euch.
Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben von Sunshine Live und Sonar.